الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine sehr geehrten Geschwister im Islam, unser Schöpfer subhanahu wa ta'ala, er sagt in Surat al-Hajj: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. Surat al-Hajj, die Verse 27 bis 28. Und rufe die Menschen zur Pilgerfahrt auf. Allah subhanahu wa ta'ala erspricht unseren Propheten Ibrahim alayhi salam an. Und rufe die Menschen zur Pilgerfahrt auf. Ibrahim alayhi salam, er sagte: O Allah, wie soll ich das tun? Wo doch meine Stimme niemals zu den Menschen gelangen wird. Ich rufe aus einem Tal heraus und meine Stimme sollen die Menschen hören können? Woraufhin Ibrahim alayhi salam, woraufhin Allah subhanahu wa ta'ala zu Ibrahim alayhi salam sagte: Von dir nimmt der Nida wa alayna al-balagh. Von dir kommt der Ruf und von uns kommt die Verkündung oder kommt, dass dieser Ruf auch wirklich zu den Menschen gelangt. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ und rufe die Menschen oder unter den Menschen zur Pilgerfahrt auf. يَأْتُوكَ رِجَالًا, sie werden zu dir kommen, zu Fuß. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ und auf jedem hageren Reittier. يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍ عَمِيقٍ werden sie aus jedem engen Weg nach Mekka kommen. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ auf dass sie Nutzen für sie bezeugen mögen. وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ und auf dass sie Allahs Gedenken in bekannten Tagen. Welche bekannten Tage sind das? Und zwar wird von Abdullah ibn Abbas überliefert, dass die bekannten Tage die 10 Tage sind. Welche 10 Tage? Die 10 Tage, die mit dem heutigen Tag begonnen haben. Nämlich die ersten 10 Tage vom Monat Dhul-Hijjah. Ganz besondere Tage. Tage, die Allah subhanahu wa ta'ala bevorzugt hat gegenüber den restlichen Tagen des Jahres. Es gibt keine 10 Tage im gesamten Jahr, die besser sind als diese 10 Tage. Die ersten 10 Tage vom Monat Dhul-Hijjah. Genauso wie es keine Nächte gibt im gesamten Jahr, die besser sind als die letzten 10 Nächte vom Monat Ramadan. In den letzten 10 Nächten vom Monat Ramadan befindet sich eine Nacht, die besser ist als alle anderen Nächte im gesamten Jahr, nämlich Laylatul Qadr. Und in den ersten 10 Tagen vom Monat Dhul-Hijjah befindet sich ein Tag, der besser ist bei Allah subhanahu wa ta'ala als alle anderen Tage im gesamten Jahr, nämlich Yawmun Nahri, der Opfertag, unser Eidtag. Ganz besondere Tage, die heute begonnen haben, meine lieben Geschwister im Islam. Tage, in denen die Menschen genau diesem Ruf folgen, der von Ibrahim alayhi salam von vor tausenden von Jahren ausgegangen ist. Tage, in denen die Menschen ihre Stimmen erheben mit dem Ruf, den Allah subhanahu wa ta'ala und der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ihnen beigebracht haben. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik, innal hamda wal ni'mata laka wal mulk, la sharika laka. Hier bin ich, o Allah, hier bin ich, um dir zu dienen, hier bin ich, um dir zu gehorchen, hier bin ich, um meine volle und absolute Hingabe dir gegenüber zu zeigen. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik, hier bin ich. Du hast keinen Partner. La sharik lak, labbaik, hier bin ich. Inna alhamda, die Gnade, das Lob. والنعمة في جناد والملك والتهاش لا إن الحمد والنعمة لك والملك والتهاش gebühren dir die ganze Allein إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك du hast keinen Partner. Genau in diesen Tagen, in dem Monat Dschidja, der Monat der Pilgerfahrt, der Monat der Wallfahrt zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala, in diesen ersten 10 Tagen begeben sich die Menschen zum Hause Allah subhanahu wa ta'ala, um diesen Ruf zu befolgen. Es sind Tage, meine lieben Geschwister im Islam, bei denen Allah subhanahu wa ta'ala geschworen hat, bei deren Nächten Allah subhanahu wa ta'ala, wie es viele Gelehrte gesagt haben, geschworen hat. Nämlich in Surat al-Fajr, wal-Fajr, bei der Morgendämmerung, beim Frühlicht, wal-Layalin-Ashr, und bei den 10 Nächten. Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört bei diesen Nächten, wie es Abdullah ibn Abbas und ibn Zubayr und Mujahid und andere Gelehrte unter den As-Salaf und den Al-Khalaf, den früheren Gelehrten und den späteren Gelehrten gesagt haben, dass damit nämlich die Nächte der ersten 10 Tage vom Monat Dhu-Hijja gemeint sind. Allah subhanahu wa ta'ala, er schwört bei ihnen, um sie noch einmal hervorzuheben, um uns aufzuzeigen, welche Stellung sie bei Allah subhanahu wa ta'ala haben. Wie auch nicht. Wo doch genau in dieser Zeit die Pilger die wichtigsten Pilgerriten vollziehen. Bis zum 10. von Dhul-Hijja haben die Pilger die wichtigsten Riten der Pilgerfahrt vollzogen. Ab dem 11. von Dhul-Hijja gibt es noch einige Riten, insgesamt ein einziger Ritus, nämlich das Bewerfen der Jamarat. Aber selbst wenn ich das auslassen sollte, wäre meine Pilgerfahrt vollständig. Und deswegen, die wichtigsten Riten, die ich als Muslim vollziehe, vollziehe ich wann? In den ersten 10 Tagen von dem Monat Dhul-Hijja. In dieser Zeit, dieser ganz besonderen Zeit, wo die Pilgerriten vollzogen werden. In dieser Zeit sollte ich versuchen, mich als Muslim, selbst wenn ich an der Pilgerfahrt nicht beteiligt bin, mich Allah subhanahu wa ta'ala zu nähern. Ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat uns sogar aufgezeigt, dass ein Nicht-Pilger, für den Allah subhanahu wa ta'ala keine Pilgerfahrt in diesem Jahr vorgesehen hat, dass er innerlich sowie äußerlich versuchen sollte, sich dem Pilger anzupassen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, dass derjenige, der vorhat, ein Opfertier zu schlachten, und das ist eine sehr, sehr wichtige Sunna unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, eine Udhiya, die man direkt nach dem Eid-Gebet am 10. von Dhul-Hijja, am Eid-Tag, dann auch schlachten kann und es so lange machen kann, wie es auch die Pilger tun dürfen, nämlich bis zum 13. vom Monat Dhul-Hijja in den Ayyam al-Tashriq, dass der Nicht-Pilger versuchen sollte, wenn er vorhat, ein Opfertier zu schlachten, sich dem Pilger anzuschließen. Inwiefern anzuschließen? In einigen Äußerlichkeiten, wie was denn? Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt nämlich, dass derjenige, der vorhat, ein Opfertier zu schlachten, dass er in dieser Zeit weder seine Haare schneiden soll, noch seine Fingernägel schneiden soll. Genauso wie ein Pilger, der sich im Ihram-Zustand befindet. Ein Pilger, der sich im Ihram-Zustand befindet, darf bestimmte Dinge nicht tun. Deswegen heißt es ja auch Ihram. Das, was du dir selbst verbietest.
wie Takbiratul Ihram, wenn ich in das Gebet eintrete mit dem Wort Allahu Akbar, verbiete ich mir Dinge, die mir vorher erlaubt gewesen sind. Ich darf im Gebet nicht sprechen, obwohl das Sprechen erlaubt ist. Ich darf im Gebet nicht laufen, obwohl das Laufen erlaubt ist. Zumindest nicht so viel laufen, dass es nicht mehr ohne Grund laufen. Ich darf im Gebet nicht essen und nicht trinken, obwohl das Essen und Trinken erlaubt sind. Und genauso auch während des Ihram-Zustandes als Pilger darf ich bestimmte Dinge nicht tun. Ich darf zwar essen, ich darf trinken, all dies ist erlaubt. Aber ich darf mich nicht parfümieren. Ich darf nicht meine Fingernägel schneiden. Ich darf nicht meine Haare kürzen oder auszupfen oder ähnliches. Ja, ich darf nicht einmal einen Kamm benutzen, weil dann eventuell Haare von meinem Kopf herausgerissen werden könnten. Und ich als Nicht-Pilger bin dazu angehalten worden von meinem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dass ich es dem Pilger, dem Hajj, gleich machen soll. Ja, diese Baraka, dieser Segen, dieser ersten 10 Tage vom Monat Dhul-Hijjah soll nicht nur auf die Pilger beschränkt bleiben, sondern er soll ausgeweitet sein, ausgeweitet werden. Er soll alle Menschen umfassen, sodass jeder Mensch, ob reich oder arm, die Möglichkeit hat, diesen Segen der ersten 10 Tage vom Monat Dhul-Hijjah auch zu erlangen. Die Pilgerfahrt ist eine ganz besondere Art von Ibadah. Manche Gelehrte sagen, dass es sogar die beste Ibadah überhaupt ist. Warum sagen sie das, dass es die beste Ibadah überhaupt ist? Und zwar sagen sie, es gibt Ibadat der Zunge und Ibadat des Körpers, des gesamten Körpers. Und Ibadat des Vermögens. Also wir haben einmal Ibadat des Vermögens und Ibadat des Körpers, in dem auch die Zunge mit eingebunden ist. Also 2 Arten von Ibadat. Körper und Vermögen. Eine Ibadat des Vermögens ist welche Ibadat? Welcher Gottesdienst ist bezogen auf das Vermögen? Die Zakat und die Sadaqa. So ist richtig. Und sie haben eine hohe Stellung bei Allah. Welche Ibadah ist bezogen auf den Körper? Na, auch andere, das ist doch eine ganz einfache Frage. Ja, das Gebet. Als Beispiel, absolut richtig. Im Gebet muss ich nicht zu meinem Vermögen geben. Und wenn ich eine Sadaqa gebe, bete ich auch nicht. Und das sind 2 sehr hohe Ibadah. Wie ist es denn erst mit einer Ibadah, wo ich als Muslim sowohl von meinem Vermögen etwas abgeben muss, als auch körperlichen Einsatz zeigen muss? Allahu Akbar. Das ist dann die Krönung. Das ist dann das Höchste, was der Muslim erreichen kann. Und deswegen ist es nicht verwunderlich, meine lieben Geschwister, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam uns aufzeigt, dass die tugendhaften Taten in den ersten 10 Tagen vom Monat Dhul-Hijjah nicht zu übertreffen sind. Außer von wem? Außer von einer Person, die genau das macht, was ein Pilger auch tut. Was tut denn ein Pilger? Ein Pilger strengt sich an mit seinem Körper und mit seinem Vermögen. Und jemand, der dem ähnelt, ist wer? Ein Mujahid. Jemand, der auf dem Wege Allahs kämpft und sich bemüht. Er muss von seinem Vermögen etwas ausgeben und gleichzeitig muss er auch noch körperlichen Einsatz zeigen. Und deswegen sagt unser geliebter Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wie es Abdullah ibn Abbas von ihm überliefert hat und bei Abu Dawud diese Überlieferung zitiert wird: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. Es gibt keine Tage, in denen die tugendhaften Taten Allah lieber sind als diese Tage. Und damit meint der Prophet sallallahu alaihi wa sallam die ersten 10 Tage vom Monat Dhul-Hijjah. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله Sie sagten, o Gesandter Allahs, nicht einmal der Dschihad auf dem Wege Allahs. Und er sagte, وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ أَكْبَرُ. Ja, nicht einmal der Dschihad auf dem Weg Allahs. Außer. Es gibt eine Ausnahme, eine einzige Ausnahme. Welche ist das? إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ. Außer ein Mann, der mit sich selbst hinausgezogen ist, also der nicht jemanden geschickt hat an seiner Stelle, jemanden ausgerüstet hat, einen Soldaten, einen Kämpfer, sondern selbst hinausgezogen ist. Mit sich selbst und mit seinem Vermögen, die Rüstung und alles, was dazugehört. Aber mit nichts zurückkehrt. Also mit anderen Worten, sein Leben verloren hat. Der ist besser. Das ist der Einzige, der eine höhere Stellung hat, als jemand, der in diesen ersten 10 Tagen vom Monat tugendhafte Taten vollzieht. Was für Tage. Was für eine Zeit, die Allah subhanahu wa ta'ala uns hier gegeben hat. Erst vor 2 Monaten, genau vor 2 Monaten, hatten wir die letzten 10 Nächte vom Ramadan. Und jetzt, direkt 2 Monate später, noch einmal solch eine segensreiche Saison. Noch einmal solche tollen und segensvollen Tage, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Sodass keiner traurig sein kann, dass er nicht zur Pilgerfahrt fährt. Weil er nicht die Möglichkeit dazu hat, sondern sagen kann, ich kann hier in Deutschland, während ich hier bin, im Grunde genommen es einem Pilger gleich machen. Und genauso viel Lohn erlangen, vielleicht nicht ganz genauso viel, aber zumindest sehr viel Lohn erlangen, bei Allah subhanahu wa ta'ala, wie es ein Pilger auch tut. Allah subhanahu wa ta'ala streckt uns die Hand aus. Allah subhanahu wa ta'ala, er möchte uns die Möglichkeit geben. Und wenn wir jetzt schon diesen Vergleich haben, Pilger und Nicht-Pilger. Und das auch noch verglichen wird mit einem Mujahid. Und wir diese beiden Arten von Ibadah haben, Ibadah mit dem Körper und Ibadah mit dem Vermögen, sollten wir auch in diesen ersten 10 Tagen genau darauf Wert legen. Dass wir uns selbst nützen und anderen nützen. Dass wir nicht nur Ibadat im Sinne von Gebet vollziehen, im Sinne von Koran-Rezitation, sondern dass wir in erster Linie auf was Wert legen. Dass wir anderen Menschen mit unseren Taten nützen. Was sagt denn unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Hajj? Wir wissen alle, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam über die Hajj gesagt hat, dass die einzige Vergeltung für die Hajj was ist? Das Paradies, oder? Aber hat er allgemein Hajj gesagt oder hat noch etwas hinzugefügt? Eine kleine Einschränkung. Ja? Nee, das meine ich nicht. Genau in diesem Hadith gibt es eine Einschränkung. Wer kennt denn diesen Hadith? Al-Hajj, laysa lahu jaza'an illa al-Jannah. Da fehlt noch ein Wort. Ja? Nein. Barakallahu fiik. Das heißt zwar nicht maqbul, aber. Al-Hajj al-Mabrur. Al-Hajj al-Mabrur. Laysa lahu jaza'an illa al-Jannah. Al-Mabrur Hajj. Ja, der Hajj, der Mabrur ist. Wir werden gleich darauf eingehen, was Mabrur ist. Der kennt keine andere Vergeltung als was? Das Paradies. Das ist der einzige Lohn dafür. Was ist jetzt aber Al-Hajj al-Mabrur? Manche Gelehrte, wie du es gesagt hast, ja, Sheikh Abdul Rahman, manche Gelehrte haben gesagt, Al-Mabrur, Al-Maqbul. Ja, also die angenommene Hajj. Natürlich ist es absolut richtig. Es ist eine angenommene Hajj. Ja, gar keine Frage. Sonst hätte Allah subhanahu wa ta'ala demjenigen, der sie vollzieht, nicht das Paradies versprochen. Okay, gut. Aber was ist denn konkret jetzt Al-Mabrur? Und zwar haben einige Gelehrte gesagt, dass mit Al-Mabrur gemeint ist, dass ich während dieser Hajj viele tugendhafte Taten vollziehe. Und manche haben es auf den Punkt gebracht, indem sie nämlich sagten, Al-Mabrur إطعام الطعام وإفشاء السلام. Dass ich speise und dass ich den Friedensgruß unter den Menschen verbreite. Guck mal. Das heißt, wenn ich über Al-Hajj Mabrur spreche, und wir haben über den Namen Allahs gesprochen, Al-Barr, ja? Und wir hatten über Al-Birr gesprochen gehabt, was damit gemeint ist. Was ist denn nämlich in erster Linie mit Al-Birr gemeint? Kann sich noch jemand daran erinnern, als wir darüber gesprochen haben? Welche Taten sind denn in erster Linie mit Al-Birr gemeint? Ja. Ja, gottesfürchtige Taten und weiter. Wir hatten das im Koran gesehen, dass damit ganz bestimmte Taten in erster Linie gemeint sind. Da kann sich noch daran erinnern. Ganz wichtig, damit wir das auch verstehen, was mit Birr, mit Frömmigkeit gemeint ist. Ja. Ja? Genau. Gute Taten in Bezug auf die Menschen. Deswegen Birrul Walidain. Wa darran bi walidati. Immer etwas, was auf andere bezogen ist. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن قمتس wird alles aufgezählt. Da gehört nicht nur der Iman hinzu, sondern auch, dass ich andere Menschen etwas Gutes tue. Das ist Birr. Das sind tugendhafte Taten. Das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala von uns möchte. Das ist der Jihad, unser Jihad. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er vergleicht den Hajj einer Frau und den Hajj einer schwachen Person mit was? Mit Jihad. Aisha radiallahu anha, sie fragte den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam danach, ob die Frauen nicht auch genauso wie die Männer auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala kämpfen sollten. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wie antwortete: لَكُنَّ أَفْضَلُ الْجِهَادِ حَجِّ. Für euch ist die beste Form von Hajj, Jihad, was? Eine angenommene Pilgerfahrt. مَبْرُور حَجِّ. Alles, was dazugehört. Subhanallah. Das ist das, worauf es ankommt. Das ist das, womit Allah subhanahu wa ta'ala auch einen Pilger prüft. Was ist die größte Prüfung während der Pilgerfahrt? Die allergrößte Prüfung. Ja. Geduld! Barakallahu fiik, Sheikh Abdullah. Der Jüngste von uns. Bald sitzt er hier vorne. Inshallah. Ja. Geduld! Absolut richtig. Die größte Prüfung überhaupt. Das sind nicht meine Worte. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Was sagt denn Allah ta'ala im Koran? Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Der Hajj ist in bestimmten und bekannten Monaten zu vollziehen. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ. Wer also sich die Pilgerfahrt zur Pflicht auferlegen sollte in diesen Monaten. فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. So soll er weder unmoralisch handeln noch reden, noch Frevelhaftes von sich geben, noch streiten auf der Hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ. Und egal, was ihr an Gutem tut, Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß darüber Bescheid. وَتَزَوَّدُوا. Guck mal, ja. Egal wie klein diese gute Sache ist, dass du einem Bruder während der Pilgerfahrt ein bisschen mehr Platz machst in Mina, während ihr in den Zelten seid, dass du jemanden ein Lächeln entgegenbringst, dass du vielleicht Schmutz von der Straße räumst, dass du einfach jemandem eine kleine Spende gibst. Kleinigkeiten. Egal was es ist. يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا. Und nimm Proviant mit. فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Weil der beste Proviant ist die Gottesfurcht. Das ist das, worauf es ankommt. Geduldig zu sein. Ja. Und auch in diesen ersten 10 Tagen, meine lieben Geschwister im Islam, sollten wir uns genau nochmal in dieser Hinsicht überprüfen, ob wir auch wirklich diese Geduld aufbringen können, um unseren Mitmenschen etwas Gutes zu tun. Es erfordert sehr, sehr viel Geduld. Man erfährt häufig immer wieder Enttäuschungen und Rückschläge. Man tut Menschen Gutes, man tut für die Gesellschaft Gutes, aber bekommt es nicht zurück. Wie oft erleben wir das als Muslime sogar im Allgemeinen? Wir strengen uns an, wir tun, und was kriegen wir zurück von der Politik und von der Mehrheitsgesellschaft? Ihr seid Terroristen. Ist das nicht so? Ist es leider so. Wir setzen uns ein. Wir bekennen uns zu dieser Gesellschaft. Wir sagen, wir wollen Gutes für diese Gesellschaft. Wir tun Gutes für diese Gesellschaft. Allgemein. Ohne dafür etwas zu verlangen. Ohne einen Cent dafür zu bekommen. Aber es heißt dann trotz alledem, ihr Muslime seid eine Gefahr und ihr seid nicht willkommen in dieser Gesellschaft. Ist das nicht so? Sehr, sehr häufig ist das so. Ich stehe unter dem Generalverdacht. Leider. Aber ich als Muslim, ich tue Gutes aus Prinzip. Ich tue nicht Gutes, nur wenn die Menschen mir etwas Gutes tun. Sondern ich tue Gutes, weil Allah Ta'ala von mir verlangt hat, Gutes zu tun. Weil das zu meiner Überzeugung gehört. Weil der beste Mensch überhaupt, mein Vorbild, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, auch dann Gutes getan hat, wenn die Menschen ihm Schlechtes getan haben. Sich auch dann für das Gute eingesetzt hat, wenn die Menschen sich für das Schlechte gegen ihn eingesetzt haben. Auch dann ehrlich gewesen ist, wenn die Menschen ihm gegenüber unehrlich gewesen sind. Auch dann vertrauenswürdig gewesen ist, dass wenn die Menschen ihm gegenüber Verrat begangen haben und ihn hintergangen haben. Ist das nicht so gewesen? Als unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Medina verlassen hat, Mekka verlassen hat, um nach Medina auszuwandern, hat er gesagt, jetzt wische ich ihn eins aus und all die mir anvertrauten Güter behalte ich für mich ein? Nein. Er hat das Leben seines Cousins Ali ibn Abi Talib aufs Spiel gesetzt, damit er dort weiterhin 3 Tage bleibt, um die ganzen Emanat, die ganzen anvertrauten Güter wieder zurückzugeben. Das ist der Islam. Allahu Akbar. Das ist es, worauf es ankommt. Und Alhamdulillah, das ist unsere Religion. Darauf können wir stolz sein. Es wird zwar immer wieder, wenn man auch in den Medien liest, ich habe das heute oder gestern habe ich mir einen ekelhaften Bericht, Zeitungsbericht von Henrik Broder durchgelesen. Ja, heute hatte ich einen lieben Bruder bei mir zu Hause gehabt, der meinte, immer wenn ich an Abu Jahl denke, muss ich an ihn denken. Ja. Ja. Oh Gott. Allah subhanahu wa ta'ala, egal, unabhängig davon. Er meinte, so stelle ich mir Abu Jahl vor. Ich glaube ich auch. Und auf jeden Fall hat er einen Bericht geschrieben, ja, unverschämt, was er daran behauptet. Ungerecht gegenüber den Muslimen. Ja, es gibt Extremisten und es gibt Menschen, die Schlimmes tun. Aber wer hat das überhaupt so weit gebracht? Wer ist daran schuld, dass wir heutzutage solche extremistischen Gruppen haben? Sind nicht die Muslime selbst? Ist das nicht geschürt worden? Sind nicht diese Leute finanziert worden? Spielen da nicht Agenten eine ganz, ganz große Rolle? Versucht man nicht, diesen Krieg auf diese Art und Weise zu führen? Und im Endeffekt dann auch in dieser Region Fuß fassen zu können und seine politischen Ziele durchsetzen zu können? Es ist leider so. Aber auf der anderen Seite vergisst man, dass die Muslime ihr Leben aufgeopfert haben, um christliche Einrichtungen in Ägypten zu bewahren. So was verstehen man nicht. Und das machen die Muslime nicht, damit es in den Medien heißt, Muslime beschützen eine Kirche, weil sie ganz genau wissen, das wird ohnehin nicht berichtet. Und das machen Muslime aus Überzeugung. Das machen Muslime, weil Allah Ta'ala das von ihnen verlangte. Weil unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sogar so weit gegangen ist, dass er Christen in seiner eigenen Moschee, in der zweitwichtigsten Moschee des Islam, mitten im Haram, und Medina ist Haram, es erlaubt hat, dass sie ihr eigenes und persönliches christliches Gebet vollziehen, obwohl sie ihn kurz zuvor als Propheten abgelehnt haben. Das ist unsere Religion. Es ist unsere Religion, die uns verpflichtet, dass wir Gotteshäuser bewahren. Egal, ob es die von Muslimen sind oder die von Christen oder Juden sind. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره. Und würden nicht die Menschen sich gegenseitig, also wortwörtlich übersetzt, stoßen, also würde es nicht sozusagen immer wieder Konflikte auch unter den Menschen geben, was wäre dann? und die Allah Ta'ala die einen gegen die anderen aufstehen lassen, was wäre dann? Dann würden viele Kirchen und viele Klausen, das heißt Mönchsklausen, wo Mönche sich zurückziehen, und Salawat, und manche Gelehrte sagen, dass damit die Synagogen gemeint sind. Und Moscheen an letzter Stelle, guck mal, Allah erwähnt erst die Gotteshäuser der anderen Religion und dann erst erwähnt er die Moscheen. Dann würden sie alle zerstört werden. Das ist die Überzeugung, dass wir etwas Gutes tun sollen, meine lieben Geschwister im Islam. Und genau das ist es, was wir mitnehmen sollen in diesen ersten 10 Tagen. Einsatz für das Gute. Einsatz für die Gesellschaft. Dass wir wirklich Vorbilder sind in dieser Hinsicht, selbst wenn die anderen uns ablehnen. Es gibt manche Muslime, die sagen, warum sollten wir Muslime uns immer wieder um solche Dinge kümmern? Warum müssen wir uns immer wieder, weiß ich nicht, einsetzen für das oder für jenes, nur um zu zeigen, dass wir, weiß ich nicht, nicht so sind, wie es die Medien aufzeigen. Wir machen das nicht wegen der Medien, sondern wir machen das aus Überzeugung. Weil wir einen Auftrag haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Einen Auftrag, uns für das Gute einzusetzen. Und genau das ist es, meine lieben Geschwister im Islam, was wir jetzt noch einmal in diesen ersten 10 Tagen ganz klar und deutlich in den Vordergrund stellen sollten. Wir wollen wie die Pilger sein. Immer für das Gute da sein. Uns immer für das Gute einsetzen. Wie es die Gelehrten gesagt haben, das Speisen von Armen und das Verbreiten des Friedensgrußes. Genau das wollen wir auch in diesen Tagen, inshallah ta'ala, umsetzen. Tage des Friedens, Tage der tugendhaften Taten, Tage der guten Taten, Tage, in denen wir uns Allah subhanahu wa ta'ala annähern sollten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben und die Möglichkeit geben, dass wir in diesen Tagen ihm näher kommen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir viele gute Taten vollziehen in diesen ersten 10 Tagen vom Monat Dhul-Hijja. Und die Gelehrten, sie haben jetzt einige Dinge genannt, die man in diesen Tagen bevorzugt vollziehen sollte. Ich werde inshallah ta'ala das kurz mit euch besprechen, was die Gelehrten empfohlen haben in diesen ersten 10 Tagen vom Monat Dhul-Hijja. Nummer 1, das Dhikr, dass meine Zunge immer befeuchtet ist. Allah subhanahu wa ta'ala, wie wir es auch in Surat al-Hajj gehört haben, in dem Vers Nummer 28, وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, und sie gedenken des Namens Allahs in bekannten Tagen, und diese bekannten Tage, wie wir am Anfang gesagt haben, sind die ersten 10 Tage vom Monat Dhul-Hijja, wie es ein großer der Gelehrten gesagt hat. Dann, dass man viel freiwillige Gebete vollzieht in dieser Zeit und versucht Allah subhanahu wa ta'ala somit auch näher zu kommen. Das ist allgemein, das ist jetzt nicht gebunden an diese ersten 10 Tage, aber gerade in diesen ersten 10 Tagen sollte man versuchen, noch mehr Gutes zu tun. Dass man versucht, wenn man die Möglichkeit dazu hat, ein Opfertier schlachten zu lassen. Ich empfehle auch, gerade wenn man die Möglichkeit hat, dass man in diesen schwierigen Tagen auch sein Opfertier in ein Land schickt, was, ja, wo es momentan Hungersnot gibt und die Menschen Hungersnot leiden, weil wir das Fleisch hier ehrlich gesagt auch nicht brauchen. Was nicht heißt, dass man es nicht auch hier machen kann. Wenn man beides machen kann, ist das natürlich noch besser. Aber das ist auf jeden Fall eine der Sunnen. Und sollte man schlachten wollen, ab dem Zeitpunkt, wo man beabsichtigt zu schlachten, nicht mehr die Fingernägel kürzen und nicht mehr die Haare kürzen. Dann, dass man versucht, in diesen Tagen viel zu spenden, wie wir es vorhin aufgezeigt haben, dass der Pilger von seinem Vermögen ausgibt und sich mit seinem Körper einsetzt. Und dass man versucht, auch diese Tage zu fasten. Und es wird überliefert bei Abu Dawud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die 9 Tage vom Monat Dhul-Hijja gefastet hat. Weil der 10. Tag kann ja nicht gefastet werden, ja, weil es der Eid-Tag ist, aber die ersten 9 Tage. Und insbesondere den 9. Tag, den Tag von Arafah. Warum den Tag von Arafah? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass er 2 Jahre an Sünden tilgt, ein vorangegangenes Jahr und ein kommendes Jahr. Wenn man dann noch die Kraft dazu hat, dann sollte man versuchen, in der Nacht aufzustehen, um vor seinem Schöpfer zu stehen und Allah subhanahu wa ta'ala
um Vergebung zu bitten. Und dann natürlich die grundlegendste aller Ibadat ist, dass ich Taube mache, reumütig zu meinem Schöpfer zurückkehre und Allah subhanahu wa ta'ala viel um Vergebung bitte in dieser Zeit und versuche auch meine Stimme zu erheben mit dem Takbir. Mit dem Takbir, gerade nach dem Eid, dass ich die ersten 3 Tage vom Eid immer wieder Takbir ausrufe, wie es auch die Gefährten unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam getan hat. Es sind nämlich Tage des Takbirs, in denen ich Allah subhanahu wa ta'ala lobpreise. Damit möchte ich für heute inshallah ta'ala abschließen, meine lieben Geschwister im Islam.